Faktcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
Wir haben eine wirkliche Allgäuer Eishockey-Legende in dieser Folge des Podcasts der Allgäuer Zeitung in Stockcheck. Hallo, Schorsch Holzmann. Ja, Schorsch, nicht jedes Mal haben wir einen Eishockeyspieler, der Mitglied der Hall of Fame Deutschland ist bei uns. Nicht immer haben wir einen Gast, der so viel in Deutschland rumgekommen ist, der nicht nur das Allgäu kennt, sondern auch ja das weite Deutschland. Du warst sehr, sehr lange in Düsseldorf. Du warst bei Olympischen Winterspielen mit dabei. Ja, du hast richtig viel erlebt. Schön, dass du wieder zurück in Füssen bist.
Absolut, freut mich, vor allen Dingen ganz besonders.
Ja. Und vor allem auch jemand, der eine echte Eishockey-Familie hat, das muss man auch noch sagen. Dein Sohn Max hat seine Spuren im Eishockey hinterlassen. Dein Sohn Veit ist auch Eishockeyspieler. Das heißt, Sonntagmittag beim Braten geht's um Pucks und Tore?
Eigentlich, ich bin ganz ehrlich, weniger. Das ist gar nicht so extrem. Max und Veit haben ja mittlerweile aufgehört. Wenn man noch Eishockey interessiert, der Max ist auch im Nachwuchsbereich noch etwas tätig. Aber das ist gar kein so großes Thema. Nein.
Bei dir aber schon, weil du hast eine relativ große Aufgabe übernommen. Wir sprechen über den EV Füssen, deinen Herzensverein. Riesiger Traditionsverein im Allgäu. Und du hast da die U20-Mannschaft übernommen in einem Zustand, der Handlungen erfordert hat. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Umbruch. Also Füssen war ja gut jahrzehntelang bekannt für hervorragende Nachwuchsarbeit. Und dann hat sich das Blatt etwas gewendet. Man hat dann doch viel auf auswärtige Spieler gesetzt. Das hatte das zur Folge, ich weiß noch, vor 2 Jahren, als wir dann mit Düsseldorf hier im Sommer waren, hat Füssen dann im U20-Bereich damit 12 oder 14 Aus- oder Imports gespielt. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass dann da doch das in die falsche Richtung geht. Und da ich sowieso nach Hause wollte, war das ein guter Anlass, eigentlich alles wieder zurückdrehen zum Ursprung. Zum Ursprung heißt, wieder auf eigene Spieler setzen. Und das hat, klar, mit Schwierigkeiten, aber mittlerweile funktioniert das wieder gut.
Wenn man diese 2 Jahre zurückdenkt, dann hieß es ja immer, dass das nicht ideal ist, mit 12 oder 14 Imports spielen zu müssen, aber auswegslos, weil es nicht anders geht, weil es nicht genug eigene Spieler gibt, weil die woanders hingehen. Aus deiner Sicht, du warst damals nicht da, aber jetzt hast du die Zahl der Imports drastisch reduziert, jetzt sind wieder diese eigenen Spieler da. Also ging es doch anders?
Ja, man hat natürlich eine Lücke. Man hat in meinem Nachwuchsbereich 4, 5 Jahre das vielleicht nicht so verfolgt, mehr Wert auf die Seniorenmannschaft gelegt. Und diese 4, 5 Jahre, die kannst du im Nachwuchsbereich halt leider nicht durchschneiden, wieder wegmachen. Die Lücke haben wir immer noch, aber es sind viele Spieler zurückgekommen. Wie gesagt, man hat jetzt aus der Region, ich sage jetzt nicht aus Füssen, aus der Region, das mit den Kreiskaufbeuern ringsum kämpfen. Man hat jetzt wieder wirklich Spieler aus der Region und ist Schritt für Schritt natürlich. Aber die 4, 5 Jahre sind noch nicht vorbei. Man hat also auch jetzt im Unterbereich U17, wir spielen in der ersten Liga sogar. Aber auch, man muss auch dementsprechend mit auswärtigen Spielern arbeiten. Und ich schätze mal, das habe ich ja von Anfang gesagt, es wird auch 3, 4, 5 Jahre dauern, bis die Lücke wieder richtig geschlossen, dass man wieder auf wirklich eigene, gute Leute, talentierte Leute setzen kann.
Schorsch, ich will das kurz erklären. Vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer weiß, wie das so abläuft im U20-Bereich. Im Kern gibt es 2 Ligen. Es gibt eine erste Liga und eine zweite Liga, die heißt Findung A und Findung B. In der Findung A sind 16 Mannschaften, die zunächst zu Saisonbeginn in 2 Gruppen spielen. Dann bilden sich aus diesen 16 Mannschaften eine obere Gruppe, die gegeneinander spielt, und eine untere Gruppe, also so eine Art 1A und 1B-Liga. Damit habt ihr nichts zu tun. Ihr seid in der Findung B, also ich sag mal in der zweiten Liga mit 8 Mannschaften. Und ihr wart bisher in dieser zweiten Liga eher im unteren Tabellenbereich zu verorten. Was sind denn so die Ziele in dieser Saison jetzt und vielleicht auch in den, wie soll ich sagen, ja, 2, 3 kommenden Jahren?
Gutes Ziel heuer, man will sportlich natürlich weiterkommen, man will, natürlich erfolgreicher sein, das ist immer ein Ziel als Mannschaft. Aber ich sehe es eigentlich primär, ehrlich gesagt, immer noch so, dass es um die Ausbildung der einzelnen Spieler geht. Man ist angetreten, dass man sagen kann, wir brauchen für die Oberliga-Mannschaft eigene Spieler, Spieler vor Ort. Und da ist es eigentlich wichtiger, dass es jedes Jahr, wenn möglich, wenn irgendwie möglich, heuer auch, dass man 2, 3 bis zu 4 Spieler pro Jahrgang, ja, die Möglichkeit haben, in der Oberligamannschaft dann zu spielen. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Erste Liga, wenn man sagen möchte, unbedingt mit aller Gewalt aufsteigen, hätte wieder den Nachteil, wie ich das sehe, dass du wieder von auswärts wahrscheinlich Spieler holen musst, nicht wahrscheinlich, sondern müsstest du, um da sportlich mithalten zu können, dann wärst du wieder in dieser Maschinerie. Nein, ich glaube sogar, die 2. Liga ist für die U20 in Füssen der ideale Standort in dem Fall, um die Spieler in Ruhe sich, dass die Spieler sich in Ruhe entwickeln können und eben dann das Ziel, das man verfolgt, dass eigene Spieler hochkommen in die Oberliga-Mannschaft.
Und man sieht ja zum Beispiel auch, die Vergangenheit hat es gezeigt, dass so eine zweite DNL-Liga nicht das Ende der Welt ist. Ne? Also auch ein Tim Wohlgemuth hat seinerseits mal Division 2 in Kaufbeuren gespielt und hat danach gute Entwicklungsschritte gemacht. Ne?
Absolut nicht. Nein, der Leistungsunterschied ist nicht so groß. Erst vor kurzem haben wir gegen die Erstligamannschaft gespielt, war heuer mit der neuen Truppe gegen Tölz. Haben wir ein Spiel 6-5 gewonnen, ein Spiel 3-1 verloren. Also Leistungsunterschied ist jetzt nicht so groß.
Wie geht's denn dem deutschen Nachwuchs-Eishockey allgemein? George, du machst das seit vielen, vielen Jahren. Du warst, muss man sagen, wirklich auch sehr erfolgreich in Düsseldorf. Du hast die DEG im U20-Bereich über Jahre da in einem sicheren Hafen bewegt, gegen alle Widerstände. Wenn es jemand weiß, dann du. Wie geht's dem deutschen Nachwuchs?
Ich finde eigentlich schon gut. Ich finde immer sehr positiv und überhaupt, man kriegt das auch ein, es geht, es ist oft jahrgangsmäßig abhängig. Man hat natürlich talentiertere Jahrgänge, das ist immer so, dann einmal schwächere Jahrgänge. Aber insgesamt muss ich sagen, das Eishockey ist sowieso sehr, sehr gut in Entwicklung genommen. Das heißt also, auch die ganze Nachwuchsarbeit war so hervorragend, hat letztendlich auch die Seniorenmannschaft, hat man jetzt die letzten Jahre verfolgen können, dementsprechend erfolgreich ist. Das kommt aber immer erst durch eine gute Nachwuchsarbeit. Also ich sehe die Entwicklung eigentlich sehr positiv. Mhm. Mhm.
Prinzipiell positiv ist ja auch, dass es Vereine gibt, die jetzt ihre Bemühungen im Nachwuchs intensivieren. Ne? Früher hat man vielleicht so ein bisschen geschimpft, so mancher DEL-Club, der keine Nachwuchsarbeit betrieben hat. Da hat man dann gesagt, die tun nichts fürs deutsche Eishockey. Jetzt gibt's einen Verein hier in der Nähe, der tut sehr, sehr viel. Das ist vielleicht jetzt auch wieder nicht ganz so recht zu manchem Allgäuer. Die Rede ist von Red Bull München. Die Rookies, so heißt die Abteilung da, also die Juniorenabteilung, gibt jetzt so richtig Gas. Nur mal um ein paar Zahlen zu nennen. Ne? In Kaufbeuren gibt's 3 hauptamtliche Nachwuchstrainer für den Nachwuchs. Füssen bewegt sich da in einer ähnlichen Größenordnung. In München arbeiten in dieser Saison 9 hauptamtliche Trainer, um mal die Wucht zu sehen. Ne? Der neue SAP Garden, der im Herbst eröffnet. Ich weiß gar nicht, es gibt 3 Nebeneisflächen, ich glaube 3 oder 4 Eisflächen insgesamt dort. Also ein Eishockey-Paradies. Und natürlich ist das eine Konkurrenz auch für Allgäuer Standorte. Wie empfindest du es? Wie macht es das schwieriger, auch für den EV Füssen?
Das muss man so sehen. Das wird so kommen. Das ist ein großes Geheimnis, ob die, sei jetzt immer die top-talentierten Spieler oder überhaupt die talentierten Spieler, natürlich wahrscheinlich nach München wechseln werden. Da hat jeder Verein momentan, da habe ich die Befürchtung. Muss nicht unbedingt positiv sein, das ist natürlich eine tolle Geschichte da. Die sind mit Sicherheit professionell, da gibt's ja, man sieht das ja auch an Salzburg. Muss aber nicht immer das Beste sein für die Entwicklung von dem einzelnen Spieler. Wenn natürlich die einzelnen Mannschaften stark genug geben, um konkurrenzfähig auf Augenhöhe gegeneinander zu spielen, bin ich der Meinung, wäre das immer noch für jeden einzelnen Spieler, der dann wichtiger ist, der mehr Eiszeit hat, wäre das immer noch, glaube ich, für die Entwicklung besser. Mhm. Aber ich will das jetzt nicht, es ist überhaupt nicht schlecht, sondern man muss ja froh sein, wenn so ein Verein dementsprechend investiert. Da ist viel Geld, wird da bewegt. Vereine wie Füssen, auch wahrscheinlich auf Bayern nicht, in dem Rahmen sowieso nicht, haben natürlich nicht die Möglichkeit. Ja. Gut, dann muss man die top-talentierten Spieler wahrscheinlich ziehen lassen. Aber Ziel, wie gesagt, nochmal sind, dass man genügend eigene Spieler hat, die das vielleicht aufschummeln.
Mhm. Also das heißt, die Bedrohung für den EV Füssen hält sich dann deiner Meinung nach in Grenzen?
Ja, aber gibt es. Sie alle bayerischen Vereine. Ja. Da nehme ich jetzt gar keinen aus. Auch die Erstligavereine.
Ja.
Auf Bayern, Landshut, Tölz,
Rosenheim.
Bisher hat man bisher schon zu kämpfen gehabt. Das wissen die Vereine mit Salzburg. Jetzt kommt natürlich noch einer dazu.
Ja. Also der schlafende Riese, der schon zuletzt gar nicht mehr so fest geschlafen hat, ist jetzt definitiv aufgewacht und ja, ein Name vielleicht auch hier im Allgäu sehr bekannt, U20-Trainer der Red Bull Juniors, ist Andreas Brockmann. Ja, das ist auch ein Statement, lieber Schorsch. Schorsch, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, wenn man bei dir in die Vergangenheit schaut, ne, du hast eine, kann man es so nennen, eine erfüllte Karriere gehabt?
Ja, absolut. Also ich war sehr zufrieden. Man kann sagen, 20 Jahre Erstliga-Hockey.
Mhm.
Hab dann auch wirklich ganz, wie soll ich sagen, es gab den Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, nee, es reicht jetzt, ich will auch nicht dann nach Füssen zurück und zweite, dritte Liga und danach hätte ich wahrscheinlich noch 10 Jahre länger spielen können. Fit genug war ich noch, aber habe mir gesagt, die erste Liga, an der ersten Liga höre ich auf und das war auch der richtige Schritt und nie bereut und ja, und die 20 Jahre waren sehr schöne Zeit.
Ja. Berlin?
Berlin, den ja. Mhm. Und in Schwenningen und in Füssen angefangen. Nein, war alles rundum. Ich war auch überall zufrieden. Liegt vielleicht an mir. Ich konnte mich immer sehr schnell, sehr gut anpassen.
Mhm.
Leistungsbereitschaft war sowieso immer sehr, sehr groß.
Mhm.
Dann war das eigentlich die perfekte Eishockey-Karriere für mich. Ja.
Mhm. Magst du den Namen Eisenschorsch eigentlich?
Ja, gut, so eisern. den habe ich bekommen. Ich glaube, weil ja, vielleicht eine robustere Spielweise, ja, vielleicht. Ich war aber auch selten verletzt.
Ja.
Ich habe auch mit Gips angespielt.
Ja.
Da hat vieles zusammengepasst, aber mir war das jetzt nicht so wichtig.
Mhm. Aber du warst schon. Du hast robust gerade genannt. Du warst, glaube ich, auch in deinen ersten Trainerjahren schon ein harter Hund, oder?
Ja, das war vielleicht der Fehler. Das muss ich zugeben. Man glaubt, wenn man aufhört als Spieler und als Trainer anfängt, und ich habe das auch wirklich in Füssen wahnsinnig gern gemacht, aber man glaubt dann schon, jeder Spieler müsste dann so agieren, wie du gespielt hast, mit 110% auf dem Eis und immer Vollgas. Kann man nicht so umsetzen. Das lernst du aber dann als Trainer über die Jahre, dass die verschiedenen Spielertypen auch verschiedene Ansprachen brauchen. Und das hat sich alles, ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich als Trainer schon sehr verändert in den ganzen Jahren. Ja.
Mhm. Bist du, das klingt jetzt so blöd, ne? Altersmilde?
Also,
Nein,
nicht, aber die heutige Jugend ist aber anders. Sieht bei mir alles da im Bild.
Ja.
Du willst den Jungs auch was beibringen. Wie gesagt, du kannst nicht immer verlangen, wie du früher trainiert und gearbeitet hast oder gespielt hast. Ich weiß zum Beispiel nach Zeiten in der U20, in dem U20-Bereich, da bin ich in der Früh vor der Schule im Berg hochgejoggt. Heim, zack, umziehen, Schule, dann Schule heim, eine Stunde zu Hause selber trainiert, dann zack, essen, dann wenn das Wetter gepasst hat, mit dem Rennrad vom Front nach Füssen ins Training, Eistraining, mit dem Rennrad wieder nach Hause, das heißt 3 Einheiten am Tag, das würde ich heute gar keinem mehr zutrauen.
Mhm.
Also die Zeiten haben sich schon geändert. Die Jungs sind auch wahnsinnig mit der Schule belastet und Freizeit ist sowieso, mittlerweile wird immer weniger. Man muss sich vorstellen, die haben nur noch am Montag frei, aber es war früher auch so, aber Montag frei, ganze Woche Training, dann Wochenende, Samstag, Sonntag Spiele. Das gilt auch für die zweite Liga. Das ist schon eine Belastung.
Mhm.
braucht auch Respekt gegenüber den Jungen.
Bezogen auf den Sport, ne? Viele davon sind ja noch Schüler oder Auszubildende und so, wo sie Montag dann nicht frei haben, sondern in der Lagerhalle, im Büro, auf der Baustelle sind, wo auch immer, ne?
Nee, ich habe da großen Respekt und da muss man auch, wie gesagt, anders damit umgehen, dann als Trainer.
Du bist,
also, ja? Es gibt auch, dass den Spieler auch letztes Jahr oder heuer, die hören dann auf, denn ist der Aufwand zu groß, aber wir haben auch Verständnis, sag ich so. Es passt so, weil die Freizeitmöglichkeiten sind natürlich auch gegeben, andere Möglichkeiten. Und dann muss man das auch akzeptieren.
Du warst um den Jahrtausendwechseltrainer beim EV Füssen, deine erste Trainerstation. Du warst dann 10 Jahre später nochmal Trainer beim EV Füssen. Wieder 10 Jahre später hast du ein bisschen länger gebraucht, da bist du noch ein bisschen länger in Düsseldorf hängen geblieben, jetzt bist du wieder Trainer beim EV Füssen, also zum dritten Mal. Wie hat sich der Verein auch verändert aus deiner Sicht?
Oh, ich würde sagen, obwohl von meiner Zeit aus gesehen, jetzt so ich angefangen habe, gar nicht so großartig. Man musste noch mal ganz von vorne anfangen. Die Geschichte ist ja bekannt. Mussten von ganz unten noch mal wieder hoch in die Oberliga. Aber ich denke einfach, damals war es die Oberliga. Ist das die richtige Liga, die richtige Leistungsklasse? Auch finanziell, dass man das Ganze bewerkstelligen kann. Man hat jetzt, wie gesagt, einen Neuanfang. Man muss schauen, dass sich das finanziell so wirklich stabilisiert und etabliert, dass man da keine Probleme mehr bekommt. Bin ich wieder dabei, mit viel eigenen Spielern, Spielen arbeiten, nur weniger Auswärtige, dann lässt sich das auch finanziell so bewerkstelligen. Aber das ist das höchste der Gefühle, glaube ich, für die Oberliga. Und das ist auch gut so für die Jungs. Also der Sprung von U20 ist dann natürlich einfacher. Ich nehme jetzt mal Kaufbeuren in die Zweitligamannschaft, ist es schon ein größerer Schritt. So in Düsseldorf war es noch krasser, auch wenn es ein Erstligaverein war in der U20, aber in die DEL, das ist dann schon ein gewaltiger Schritt. Also für Füssen gesehen ist es auch für die jungen Spieler eigentlich ideal, in die Oberligamannschaft dann reinzuwachsen.
Schorsch, jetzt sind wir fast am Ende dieses Podcasts, aber wir werden es nicht schaffen, diesen Podcast zu beenden, ohne nicht noch über einen Nachwuchsspieler des EV Füssen zu sprechen. Ein Spieler, über den schon viel gesagt und geschrieben und geredet wurde. Du weißt, wen ich meine. Es geht um Herrn Bleicher Junior, jetzt nach Übersee gewechselt. Richtiger Schritt von ihm und was ist möglich in seiner Karriere aus deiner Sicht?
Er hat auch Talent für mich. Der bringt alles mit. Alles, was man braucht, der kann das schaffen. Das ist eine harte Geschichte, harter Weg. Das weiß er aber auch. Und nur von seiner ganzen Veranlagung her, von seinem Talent, von seiner Einstellung her, kann er es schaffen. Wenn nicht, ja, dann ist es auch, hat er auch nichts verloren, hat er riesen Lebenserfahrung gemacht, auch menschlich wie sportlich. Dann kann er immer zurückkommen. Aber jetzt ist es für mich absolut der richtige Schritt.
Da drücken wir ihm alle Daumen, ne?
Ja, absolut. Ich auf jeden Fall.
Also du sagst schon auch durchaus im Möglichen, ne? Man muss immer vielleicht noch dazu sagen, es kann sich viel tun im Leben eines jungen Menschen, ne? Wer in dem Alter ist, wer unter 20 ist und ein großes Talent ist, der muss nicht zwingend dann später der Großverdiener im Eishockey werden, weil eben viel passieren kann. Aber die Chancen, dass er mal später Nationalspieler wird, sind durchaus vorhanden, ne?
Also bin ich überzeugt davon. Man weiß nie, wie es sich weiterentwickelt. Nein, aber die Voraussetzung hat er auf jeden Fall.
Ja, deswegen auch meine einleitenden Worte, dass man immer auch ein bisschen kleinere Brötchen backen muss. Das haben wir doch jetzt gut gemacht, lieber Schorsch. In diesem Sinne, alles Gute für die Saison mit deiner U20-Mannschaft, für alles, was noch kommt in Füssen. Es klingt, als hättest du wirklich viel vor. Wir freuen uns, dass wir es begleiten dürfen. Und sagen danke für deine Zeit.
Danke.
Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.